Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS1 mit dem Dani Vorler, das ist der Treffpunkt. Bäh! Das stinkt, die Säure, das lüpft mir fast immer, wenn ich den Kompostkübel geleert habe und sollte putzen, dann ekelt mich das vom Sträubst. Ich kann gar nichts dagegen machen. Brechreiz. Sicher könnt ihr solche Momente auch, wo ihr so richtig Ekel empfindet.
Leute, die auf den Boden spritzen zum Beispiel, das finde ich eklig.
Mal, wenn die Leute an der Nase bohren und dann das Zeug in die Gosche nehmen.
Wenn einer zum Maul ausschmeckt.
Zum Beispiel, wenn Leute auf die Straße kodern. Erst richtig den Rotz runterziehen und dann auf den Boden. Das finde ich grusig, eklig.
Heute reden wir im Treffpunkt über Ekel. Und vielleicht ist das gar nicht so einfach, über etwas zu reden, wo man sonst nicht so drüber redet. Ekel ist nämlich durchaus auch ein Tabuthema. Was ist es denn, was in uns Ekel erzeugt? Diese Frage gehen wir gerade als erstes noch in wenigen Augenblicken. Treffpunkt auf DRS 1. Jeder von uns kennt das Gefühl, meine Damen und Herren, wenn es einem so richtig tausend. Bei alltäglichen Situationen zum Beispiel. Der eine ekelt sich davor, den Scheissgag aufzulesen auf dem Hundespaziergang. Der andere lüpft es fast, wenn es gegenüber Mundgeruch hat. Ekelgefühle sind sehr individuell und darüber zu reden gehört selten zum guten Ton. Genau das reizt uns heute, weil Ekel ist eine starke Emotion. Das kann mir auch mein erster Gast bestätigen. Er ist Leiter vom Krankenheim Sonnweid, wo auf die Pflege von demenzkranken Menschen spezialisiert ist. Guten Tag, Michael Schmieder.
Grüezi auch.
Der hat mir gesagt, Ekel ist natürlich häufig auch ein Tabu. Warum denken Sie, ist Ekel in unserer Gesellschaft ein Tabuthema, ein Thema, wo man schwer eigentlich darüber reden?
Ich glaube, wir alle Menschen sind an solche Ekelgefühle ausgesetzt. Und warum ist das Tabu? Es konfrontiert uns letztendlich in einem Mass mit uns selber. Und wir müssen dann wie öffentlich Stellung zu etwas nehmen, über was man ja wie nicht will reden, wie man das Wort nicht findet. Und Kunst ist jetzt eigentlich mal dieses Gefühl, diese Konfrontation mit mir selber. Ja? Also wie gehe ich um, wenn ich etwas höre, wo ich eklig finde? Das ist Kunst jetzt eigentlich, dem mal irgendwie Worte zu geben.
Und das nicht einfach nur zu ignorieren. Aber Ekel ist ja eigentlich nicht angeboren. BB zum Beispiel empfindet es noch nicht.
Nein, das ist ja so. Ekel ist etwas kulturell Erworbenes. BB spielen mit allem. Die stecken Würmer ins Maul, die langen die Kot an. Also für das Kind ist das, für das kleine Kind ist das überhaupt kein Thema. Ekel wird mit der Kultur mitgegeben. Also man sagt, es ist etwas grusig und wir entwickeln dann aber auch zum Beispiel halt den Geschmackssinn und es ist ja so, ich meine, wenn etwas stinkt, das empfinden alle gleich.
Mhm. Wie wird der Ekel eigentlich erzeugt? Ihr habt da fest nachgedacht drüber.
Ich glaube, wir haben ja die fünf verschiedenen Sinne, also vom Schauen, vom Hören, vom Schmücken, vom Tasten und vom Fühlen. Und der einzelne Sinn an sich ist unterschiedlich stark ekelbesetzt. Also wenn ich nur etwas sehe, dann macht mir das in der Regel gar nicht so viel aus.
Aber wenn ich jetzt etwas ganz Grusiges sehe, dann kann es mich also auch grauenhaft ekeln.
Ja, aber wenn ich es nur sehe, zum Beispiel im Fernsehen, ist das überhaupt, gewöhnt man sich da schnell dran?
Also die meinen jetzt irgendwelche hochdramatische Nachrichtenbilder und nebendran ist jemand zur Nacht vor dem Fernsehen?
Ja, es wäre ja nicht anders möglich. Ich meine, wenn Sie sich vorstellen, was für ekelerregende Bilder wir letztendlich in die Stube kriegen und wir hocken am Tisch und trinken das Glas Wein miteinander. Mhm. Ja? Mhm. Das ist nicht anders möglich, als dass wir ganz viel Distanz haben, das Auge unglaublich filtert. Ja, aber in der Kombination mit einem anderen Sinn, zum Beispiel mit dem Schmücken, ja, hat das plötzlich viel mehr Nähe und man kann viel weniger ausweichen.
Mhm. Aber eben, wenn ich jetzt zum Beispiel an einen Unfall herfahre und das Bild sehe von einem verwundeten Mensch, dann kann das bei mir Ekel erregen, natürlich auch einen Schock und all die Sachen. Oder? Da kommt jetzt nicht unbedingt der Geruch zur Geltung.
Ich glaube, im Unfall ist es vielleicht schon das eine ist das Auge, wo überrascht ist und damit auch Ekel empfindet. Das Auge aber gewöhnt sich am schnellsten dran. Mhm. Ja? Mhm. Und ob das beim Unfall tatsächlich Ekel ist oder letztendlich die Angst, dass man muss helfen, dass man etwas falsch macht. Ich glaube, dort steht viel mehr dahinter, wie nur das Auge, wo das sieht.
Aber das mit dem Riechen, das ist wahrscheinlich fast das Schwierigste, oder? Zum können ignorieren. Weil man muss ja schnaufen, oder? Wenn man jetzt in einen Raum reinkommt, wo es stinkt. Oder wenn jemand die, also ganz banale Sachen jetzt zu nehmen, wenn jemand jetzt so richtig schweißelt und neben einem im Tram hockt, zum Beispiel.
Ja, das glaube ich auch, dass das Riechen an sich eins von der schwierigsten zu beherrschenden Ekelgefühle ist, der Geruchsekel. Und das ist klar, jeder hat seine eigene Geruchsbiografie. Und wenn jemand neben einem schweißelt oder auch wenn ein Mitarbeiter zum Beispiel schweißelt, das ist immer ein ganz schwieriges Thema in der Betrieb. Wie sagt man es dem, wie geht man mit dem um? Mhm.
Also das Riechen, meistens sagt man ja nichts.
Ja, man muss eben etwas sagen. Aber, oder man sollte etwas sagen. Weil auf die Uhr geht es ja nicht. Und man macht niemandem Gefallen, wenn man es einfach verschweigt. Aber das Riechen ist sicher eines der schwierigsten Ekelthemen.
Dir hat sogar das Hören angesprochen. Also das, denke ich, das ist wahrscheinlich jetzt das Einfachste zum Verdauen, oder?
Ich glaube nicht. Ich glaube, wenn das Gehör sich auseinandersetzt mit der Fantasie. Also wenn ich zum Beispiel im Hotel bin und höre nebendran, wie irgendein Pärli miteinander Geschlechtsverkehr hat und höre dort Sachen, die nicht in mein Spektrum hineinpassen, von Zusammensein, glaube ich, ist das Gehör auch etwas, das einem sehr, sehr ekelerregend wirkt. Und wir haben ja so Bilder, wo dann die Menschen, auch wenn sie einen bestimmten Ton hören, wieder die Ohren zuheben und das ja nicht hören wollen. Mhm. Aber sie hören es ja innen.
Oder die Situation in einer Toilette, könnte ich mir jetzt auch noch vorstellen, was so mit dünnen Trennwindeln.
Es gibt in Japan ja Geräte, die die Wasserspülung simulieren.
Damit man so
damit man's nicht
Geräusche hört. Kann überdecken.
Ja, damit man es nicht hört.
Ein paar Geruchsimpulse hören wir uns jetzt an. Es sind Geruchsbeschreibungen aus dem Patrick Süsskind, seinem Klassiker, das Parfüm. Mal konzentriert zuhören.
Zu der Zeit, von der wir reden, herrschte in den Städten ein, für uns moderne Menschen, kaum vorstellbarer Gestank. Es stanken die Straßen nach Mist. Es stanken die Hinterhöfe nach Urin. Es stanken die Treppenhäuser nach fauligem Holz und nach Rattendreck. Die Küchen nach verdorbenem Kohl und Hammelfett. Die ungelüfteten Stuben stanken nach muffigem Staub. Die Schlafzimmer nach fettigen Laken, nach feuchten Federbetten und nach dem stechend süßen Duft der Nachttöpfe. Aus den Kaminen stank der Schwefel, aus den Gerbereien stanken die ätzenden Laugen, aus den Schlachthöfen stank das geronnene Blut. Die Menschen stanken nach Schweiß und nach ungewaschenen Kleidern, aus dem Mund stanken sie nach verrotteten Zähnen, aus ihren Mägen nach Zwiebelsaft und an den Körpern, wenn sie nicht mehr ganz jung waren, nach altem Käse und nach saurer Milch und nach Geschwulstkrankheiten.
Nach Geschwulstkrankheiten. Ohne zu wissen, wie das schmeckt, das schudert einem, wenn man das jetzt hört und wenn man sich das dann nachher auch vorstellt, wie das schmeckt. Michael Schmieder, wir Menschen tun ja so ungute Gerüche in der heutigen Zivilisation einfach mit Parfüm zudecken, manchmal auch, oder? Also, das ist typisch Menschen.
Wir versuchen eigentlich, unseren eigenen Geruch zu überdecken. Es geht ja nicht um einen unguten Geruch. Das Parfüm macht ja nichts anderes, als dass wir versuchen, uns einen Duft zu geben, der halt auch gesellschaftlich erlaubt ist und normiert ist. Ja? Und der Arzt und Komiker Hirschhorn sagt ja auch, es ist unverständlich, warum man eigentlich uns mit Morschus parfümiert. Morschus ist ein Pherom vom Auerochsen. Und er stellt ja die Frage, warum das überhaupt wir Menschen machen und was wohl der Ochs davon haltet, dass wir uns beduftet mit etwas, was bei ihm als Analsekret eigentlich unter Abfallprodukt läuft.
Tatsächlich so, ja. Oder? Also so gibt es wahrscheinlich noch viele Beispiele, die wir lieber nicht weghören, weil sie wahrscheinlich auch wieder ekelerregend sind. Ich denke, heute leben wir in unseren Breiten, gerade zumindest auch immer mehr in einer sterilen Welt. Alles Unschöne passiert hinter den Kulissen. Denken Sie nicht auch, dass dort Ekelgefühl immer wie mehr zunehmen? Die Ekelempfindlichkeit grösser wird. Wie seht ihr das?
Unsere Welt wird immer kleiner, da gebe ich Ihnen recht. Ja, sie wird immer sauberer, angeblich. Aber alles andere ist ja auch da. Ja, die Verdrängung funktioniert vielleicht je länger, je besser. Und eben, das sieht man ja, es zählt das Schöne, es zählt das Gutriechende, krank, alt, eben, Krebs, Geschwulst und so, über das redet man ja nicht. Aber es ist ja alles da und es ist alles viel mehr da, auch wie früher noch. Aber unsere Möglichkeiten, zum Beispiel Duft zu neutralisieren, sind heute grösser. Ja? Über den Duft wird wahrscheinlich unglaublich viel auch korrigiert in unserem Verhalten. Ja? Und doch haben wir im Hintergrund immer wieder diesen negativ besetzten Duftgefühl, diesen ekelerregenden Duft. Und der Mensch macht alles dafür, dass er sich nicht mit dem und damit nicht nur mit dem Duft, sondern auch mit der anderen Seite vom Leben muss auseinandersetzen.
Wir setzen uns heute im Verlauf von dieser Treffpunkt-Sendung durchaus auch noch ein paar Mal mit der anderen Seite von diesem Leben auseinander. Die Frage auch an euch, meine Damen und Herren, wie ekelempfindlich seid ihr? Die können bei uns einen Test machen, bei uns im Internet auf drs1.ch. drs1.ch unter Treffpunkt findet ihr einen Test, wie ekelempfindlich seid ihr? Die Frage könnt ihr dort selber beantworten. Tiere können auch Ekel auslösen. So gerne wir Tiere haben und so schnüsselig wir gewisse Tiere empfinden, auf der anderen Seite gibt es auch Lebewesen, die nur eins auslösen. Ekel. Wie wäre es zum Beispiel mit Kakerlaken? Wir schauen her. Gerade als nächstes. Let's take a walk together. Let's cherish every moment we have been given. But time is passing by. I often pray before I lay down by your side. If you receive your calling before I awake, could I make it? Wir reden heute über Ekel im Treffpunkt hier auf DRS 1. Beim Zoo Zürich gibt es eine Person, die sich persönlich um Angst und Ekel vor Tier kümmert und hilft, Ekelgefühl zu überwinden. Meine Kollegin Daniela Huwiler hat diesen Mann getroffen, der Samuel Furrer. Er hat sie in die Grillenzucht geführt. Ein Raum mit Kisten, gefüllt mit Eierschalen, wo ein Haufen kleine Insekten drin rumkrabbeln.
Sie haben mich jetzt hier in die Grillenzucht geführt. Sicher nicht ohne Grund.
Nein, ich denke, also gerade so auch Insekten, gerade auch wenn sie so häufig sind, wenn man das in einem Karton Eierschalen auflöpft, dann wuselt einfach alles unter die Türen und bewegt sich. Und ich denke, das ist auch etwas, wo Ekel kann auslösen, dass man konfrontiert ist mit der Vielzahl von Tieren, wo man nicht kann überblicken kann, wo nicht in unserer Kontrolle ist, was sich da bewegt, dass man da auch ein bisschen befordert ist.
Dann tun Sie doch mal den Karton lüpfen. Da.
Den mal lüpfen. Weil die, jetzt ist es hell, oder? Und die sind gerne am Dunkeln. Das ist auch etwas, ja, im Dunkeln tun sich die aufhalten, wo man als Mensch eigentlich auch nicht eher nicht so gerne ist, sondern uns lieber an der Helle am Licht aufhalten. Und da, ja, bewegt sich jetzt halt alles.
Ja, also ich muss sagen, ich bin nicht so empfindlich, aber ich finde es jetzt auch ziemlich grusig, so dicke Kakerlaken. Können Sie die jetzt einfach ohne Probleme anlegen?
Ja, das ist an und für sich kein Problem.
Das nicht?
Nein, das machen wir jetzt nicht.
Wo? Also machen Sie mal.
Ja, kann ich gut. Ja. Also es krabbelt ein bisschen. Beissen oder so können sie ja nicht, aber sie können sehr gut klettern. Das merkt man auch, wenn man da jetzt die Füße so anlenkt, dass das ein bisschen stachelig ist. Vorher hat es Krellchen, damit sich die auch überall können halten. Und das kann wahrscheinlich auch noch Ekel auslösen. Das sind also Berührungen, die natürlich ganz anders sind, wie man ein Meersäule oder ein junges Kätzchen anlenkt, wo man sich halt damit gewöhnt ist.
Ich denke, es hat noch viel mit Berührungen zu tun. Also eben das Anlängen, die Vorstellung, dass es dann grusig ist zum Anlängen.
Ja, das ist auch so, genau. Also Berührungen spielen sicher eine grosse Rolle, auch der Geruch. Wobei die meisten, die oder nicht unangenehm schmecken, stellt sich einfach vor, dass sie das tun. Aber Berührungen spielen schon eine Rolle. Ja. Also gerade etwas, was so ein bisschen stachelig ist natürlich, hat man innen den Reflex oder ekelt sich davor. Oder dann hängt herum auch etwas, wo man sich vorstellt, dass es schleimig ist. Schleimig ist ja auch, also verdorbene Lebensmittel werden dann schnell einmal schleimig. Und von dort her ist dann auch ein Wurm vielleicht oder ein Schwimmwühlen. Oder viele Leute stellen sich auch vor, dass die Schlangen sich so anfühlen, was nicht stimmt. Aber auch dort hat man das Gefühl, dass die schleimig sind und glitschig. Und das ekelt einem dann auch davor.
Wir nehmen jetzt ein paar von diesen Kakerlaken mit auf und wollen mal schauen, wie die Leute darauf reagieren. Also ich selber habe sie noch nicht angelenkt, muss ich ganz ehrlich sagen.
Sie sind ein bisschen grusig.
Willst du
mich probieren? Nein, lieber nicht.
Und Sie?
Wohl, kein Problem. Merkst du nicht?
Sie lässt das kalt, so ein grosser Käfer.
Das ist nicht so schlimm.
Ja, mich gruselt es ja. Nein, lieber nicht, danke. Und wieso? Wieso? Ja, ich habe erstens nicht gerne Ungeziefer und Käfer und Schlangen. Und nein, ich brauche die Sachen nicht, danke. Aber hier jetzt anschauen, so hinter dem Glas, ist etwas anderes.
Hinter dem Glas ist in der Ordnung, ja. Das finde ich schon ein bisschen gruselig, aber Markus, schau. Ist nicht weiter schlimm.
Ist nicht schlimm?
Nein.
Aber so freiwillig, werden Sie es jetzt nicht anlängen? So.
Nein, nicht unbedingt. Also ich habe einmal in der Truppe gelebt und ich hatte die also nicht sehr gerne gehabt, wenn die in der Küche rumgeflogen sind.
Warum eigentlich nicht?
Ja, sie fliegen so unkontrolliert, irgendwie rennen sie eine Richtung und dann... Also es ist so ganz speziell, man kann es nicht so recht beschreiben. Es sind einfach so von den Bewegungen her ein bisschen speziell.
Fliegen die tatsächlich?
Ja, es gibt schon Schabo, die fliegen können, ja. Ja, gerade wenn sie geschlechtsreif sind. Genau. Nathalie,
willst du hängen? Schau mal, die Käferli.
Ja. Oh ja, schau mal. Hey, aber nicht ins Mund. Nicht
essen. Sie haben keine Angst vor diesen Käfern?
Wieso soll ich vor denen Angst haben? Also ich kann die verdrücken, aber sie können mich nicht stopp beißen. Und so giftig sind sie vermutlich nicht. Sie sind wahrscheinlich so Wanzen.
Wahrscheinlich
sind sie
feiner
größer. Sind sie ein bisschen giftig?
Nein, gar nicht.
Sind
Schaben.
Also Schaben? Eben, ja. Kakerlakenart.
Findest du schön, aber...
Tropische.
Schön, ich einfach.
Anlängen willst du sie, glaube ich, nicht, hä?
Du, die kannst sicher streicheln. Die haben sicher ganz ein feines, glattes Häutchen. Hä? Du, ja. Du, das ist ganz ein Feine. Richtig ein Feine. Ehrenhort. Das ist ein Schnüggebüge. Hä?
Du hast trotzdem nicht, oder?
Meinen Sie das wirklich?
Ich weiß nicht in meiner Wohnung. Ja. Nein. So ist es nicht. In meiner Wohnung wohne ich. Da haben wir keine so Viecher.
Samuel, können Sie dir sagen, was denn so genau ekelerregend ist? Was denn da passiert?
Ja, wenn man es ganz genau kann sagen, weiss ich nicht. Aber ich denke, es geht wahrscheinlich schon zurück auf unsere ganze Entwicklung, dass man Ekel empfindet bei verdorbenen Lebensmitteln, zum Beispiel, wo man auch, also ungenießbar sind oder allenfalls auch giftig sind. Und dass man dann...
Also dann ein gesunder Reflex. Hm?
An und für sich ein gesunder Reflex, wobei, ob es ein Reflex ist, weiss ich auch nicht, weil Kinder an und für sich bis 2-3 Jahre, die essen alles, oder? Also die ekeln sich von eigentlich gar nichts. Das ist dann etwas, was man erst lernt an und für sich, oder vielleicht auch aus der Erfahrung aus dann annimmt. Aber ich denke, es kann schon in dem Zusammenhang gesehen werden, dass jetzt gerade Ratten zum Beispiel natürlich schon uns seit unserer ganzen Entwicklung begleitet haben und halt häufig auch als Schädling fungiert haben, dass sie Nahrungsmittel angefressen, verdorben haben, auch Krankheiten übertragen haben. Also von dort her ist es eine gesunde Abneigung.
Also Ekel hat vielleicht auch sein Gutes, dass man nämlich vorsichtig wird bei verdorbenen Lebensmitteln oder generell Krankheitserreger. Michael Schmider, seht ihr das auch so?
Ja, Ekel hat sicher, macht in uns eine Grenze, eine natürliche Grenze, das ist zum einen. Aber wir sind natürlich auch konfrontiert damit, dass wir solche Grenzen überschreiten müssen. Und da ist zum Beispiel auf der beruflichen Seite natürlich, gibt es eine Distanz, dass man bestimmte Sachen machen kann, wo man sonst nicht wird machen. Ich komme ja noch drauf, in der Pflege findet das sehr häufig statt, dass Menschen, die in der Rolle als Profi, dass etwas können machen, wo sie sonst privat nicht könnten machen. Und wenn man dann in so ekelerregende Situationen kommt, dann ist man primär mal als Privatperson konfrontiert und muss wie einen Moment haben, wo man kann sagen, jetzt gehe ich auf eine andere Ebene, auf berufliche Ebene.
Vor was ekelt ihr euch am meisten?
Also ich ekle mich vor sehr vielen Sachen. Eins ist sicher, wenn ich im Hotel bin und am Morgen das Frühstücksbuffet da steht und jeder vorbeilaufen sieht, der da drin hustet. Und ich müsste dann nachher da von etwas essen. Das ist etwas, was ich fast und je länger, je weniger vertrage.
Da könnt ihr euch auch fast nicht überwinden.
Der Hunger treibt noch ein bisschen mehr dann.
Sehr gut. Die Frage geht jetzt an euch, meine Damen und Herren. Was für Momente von Ekel könnt ihr in eurem Alltag und wie habt ihr Ekelgefühl auch schon können überwinden? Erfahrungsbericht sie gesucht. Telefon 0848 440 222. Wir suchen nach Gefühl von Ekel und wie dir Ekelgefühl im Leben schon heute können überwinden. 0848 440 222 für euch. Erfahrungsbericht jetzt. Meine Kollegin Anne-Kathi Zweigler hat auch gerade ein Geschichtchen erzählen vorher von ihrem Onkel Max. Wie ist das gegangen?
Ja, der Onkel Max ist mit seiner Familie zu Frankreich in der Ferien gewesen.
Das war also so in den 60er-Jahren. Also das ist der Original-Onkel Max, den hat es gegeben?
Unbedingt, okay. Ja, ganz genau. Und er war eben dort im Süden, hat aufs WC müssen und dort im Süden hat es viele so Steh-WC gehabt. Er hat die Hosen runtergelassen und was passiert? Das Portemonnaie fliegt ihm zumindest ins Loch.
Nein!
Ja. Und in diesem Portemonnaie hat es noch keine Kreditkarte gehabt wie heute, oder? Wo man einfach auch können sperren konnte, sondern das ganze Bargeld für die ganze Familie für 2 Wochen Ferien. Es ist ihm nichts anderes übrig geblieben. Ärmel hinten sitzen, runterlängen, tief haben, Portemonnaie suchen, nachher alles auswaschen. Ja, aber er hat gesagt, es hat noch tagelang einen Gruss, überhaupt irgendetwas anzulängen. Und er hat auch das Gefühl, dass seine Hände stinken.
Gruselige Geschichte vom Onkel Max seinerzeit, erzählt, wo ich meine Kollegin Anne-Kathi Zweiler, der hat sicher auch solche Geschichten. 0848 440 222 oder Ekelheit müssen überwinden.
In the year 2525, if man is still alive, if woman can survive, they may find. In the year 3535, ain't gonna need to tell the truth, tell no lies. Everything you think, do, and say is in the pill you took today. In the year 45, ain't gonna need your teeth, won't need your eyes. You won't find a thing to chew. Nobody's gonna look at you. In the year 55, your arms are hanging limp at your sides. Your legs got nothing to do. Some machine doing that for you.
in the year 65. Ain't gonna need no husband, won't need no wife. You pick your son, pick your daughter too, from the bottom of a long glass tube. Whoa, whoa. In the year 7510, if God's a coming, he ought to make it by then. Maybe he'll look around himself and say, guess it's time for the judgment day. In the year 8510, God is gonna shake his mighty head. He'll either say, I'm pleased where man has been, or tear it down and start again. Whoa, whoa. In the year 95, I'm kinda wondering if man is gonna be alive. He's taken everything this old earth can give, and he ain't put back nothing. Whoa, whoa. Now it's been 10,000 years. Man has cried a billion tears for what he never knew. Now man's reign is through, but through eternal night, the twinkling of starlight, so very far away, maybe it's only yesterday. In the year 2525, if man is still alive,
prends le large, je te
DRS1 Treffpunkt über Ekel. Eine starke Emotion. Meistens redet man ja nicht darüber. Wir machen es gerade drum. Zum Beispiel über Ekelgefühl im Alltag. Im ganz normalen Alltagswahnsinn gibt es nun mal Momente, wo es einem so richtig gruset. Was sind das für Momente und wie kann man Ekelgefühl überwinden? Das bespreche ich jetzt mit Hörerinnen am Telefon. Jetzt dran habe ich Maria Zimmermann. Guten Tag, Frau Zimmermann.
Guten Tag, Herr Vorler.
Ich weiss nur eins, ich weiss, ihr seid Flight Attendant.
Ja.
Und habt diese Geschichte... Ah, gesehen, okay. Also, gesehen. Ja, und ihr habt aber wahrscheinlich auch dieses und jenes erlebt, ja. Wo ihr ekelerregend sein
konnte. Ich hätte manche Story erzählen können, aber das Schlimmste ist eigentlich eine Dame, ich weiss nicht mehr, sie ist eine Langstrecke geflogen, sie auf Bangkok, ist in Zürich eingestiegen, sie ist schon ein bisschen aufgefallen und weiter nach dem Service, Mittagessen-Service, sie war wirklich ganz verladen gewesen. Und das sagen, das war also volle Echo gewesen, meistens die Flüger, und dann hat sie Durchfall gehabt und hat alles, ich kann das nicht,
ich kann jetzt fast nicht sagen, gell?
Also sie, es ist also wirklich, ja, der ganze Sitz ist verschissen gewesen, ich kann es nicht sagen, sie hat noch das Plateau erbrochen. Und die Nachbarn Hindu, nebenan natürlich, sie ist Gott sei Dank auf einem Zweiensitz gewesen, ja. Das sehe ich noch heute. Ja. Und die sind natürlich aufgestanden und eine Sache, und wir sind mit Mittagsservice gewesen. Und wir haben es einfach müssen in eine Toilette stellen und gesagt, so, jetzt dort einfach drinnen abputzen und wir haben einfach müssen einen Sitz auswechseln. Aber es ist fast unmöglich gewesen, wir haben nachher Passagiere müssen auf den Crewsitz nehmen während dem Flug.
Also, wenn ihr jetzt die Geschichte hört, ihr habt jetzt auch das fast nicht können erzählen. Und gleich hat er wieder fast mit einem Lachen, man ist so zwischen Lachen und Tragik und Schock und überhaupt. Das ist so ein Wechselbad von den Gefühlen. Geht es euch auch so?
Ja, ganz genau. Es ist, man hat ja den Job, man hat ja das viel gehabt von Kind oder Kranke oder ich weiß nicht, ein ganzes Jungsfreitatender gewesen, so das 67, 68. Mhm. Zuerst mal auf New York und da hat so dermassen geschüttelt im DC-8. Ich glaube, da haben einfach alle geköttelt.
Ja.
Aber mit dem Kotzack, wie wir haben gesagt, haben es halt nicht gebracht, aber das hat mir gar nichts gemacht. Durch Baby und Kind oder wenn jemand krank ist, ist das verständlich. Aber wenn jemand wegen dem Alkohol, ist es zwei, dreimal passiert. Einmal hat Business Class Passagier in hohem Bogen, auch während dem Flug oder während dem Start, wir nicht einmal aufstehen, einer Dame, über die Haare vor, durch ihren, über die Bluse, also das ist schon ganz furchtbar gewesen, wir müssen die Situation lösen.
Aber eben, jetzt kommen wir noch schnell zu dem Punkt, Frau Zimmermann, ohne dass wir jetzt hier noch weiter Erbrochenungswein ausbreiten. Wie habt ihr euch in dem Moment können überwinden? Oder jetzt, wenn ihr den Sessel müssen auswechseln und die ganzen Passagiere nebendran und alles ist verschissen gewesen, auf Deutsch gesagt? Oder?
Ja, wir sind ja immer One Team, One Spirit, wir haben einander geholfen, wir haben Plastikhändchen angelegt, eins ist gerade der neue Sitz drüber zu holen, weil der andere hat man wieder müssen verstehen, dass man nicht in die Station rausgehen kann, zum Reinigen, auswechseln. Wir haben die Passagiere müssen schauen, wie wir das können lösen können, auf die Crewsitz nehmen und um die betreuen, denen noch etwas Spezielles zum Trinken geben.
Und, Spezielles zum Trinken?
Und die Frau, ja, vielleicht mal einen Cognac.
Einen Cognac über das haben, okay.
Und wir haben einfach müssen weiterarbeiten. Es ist nicht anders gegangen. Ja, gut, auf einer Langstrecke hat eine Stunde mehr oder weniger ein bisschen verspätet im Service. Es müssen genug Leute früher, nicht wie heute. Ich glaube, es wäre ja schlimmer. Ja. Ja. Wir waren X-Crew-Members und die Frau, die haben wir in die Toilette einfach nachher müssen, die hat effektiv Kleider, alles, mit ihr müssen Dächchen geben, Schweizer Dächchen, und haben sie nachher auf der Station ausgeladen und sie ist, glaube ich, abgeholt worden
jetzt,
oder was auch immer.
Jetzt längt es, Frau Zimmermann.
Ja,
also, danke viel für all die Details und Geschichte, die dir sicher ein Leben lang nie würdet vergessen.
Ich kann noch viel erzählen.
Yes, nein, ja. Wir haben es jetzt, wir haben gerade genug, wir sind gerade gesättigt.
Gut, aber schöne
Ade, ade, Frau Zimmermann, ade, ade. Der Dieter Wurmann habe ich hier am Telefon. Herr Wurmann.
Guten Morgen, Herr
Guten Tag, Wurmann.
Ich habe eine Geschichte parat. Ich habe früher noch häufig meine Wohnung untervermietet, wenn ich Weltreisen gemacht habe.
Ja.
Und meistens bin ich gut gefahren. Dann habe ich die Wohnung auch mal für ein halbes Jahr vermietet und nach 3 Jahren hat sich der Mieter verdünnisiert. Ich bin dann heimgekommen. Er hat dann den Kühlschrank ausgesteckt gehabt, wenigstens hat er Strom gespart. Aber als ich den Kühlschrank aufgetan habe, ich habe gar nicht gewusst, dass so viel leben und blühen im Dunkeln. Es ist unglaublich.
Also Mathe?
Nein, Mathe eigentlich nicht. Nein, es hat richtig angefangen leben in dem Kühlschrank rein, weil da entwickelt sich dann so wie eine feuchtwarme tropische Atmosphäre drin, oder?
Das stinkt bestialisch.
Es ist auch fürs Auge sehr, wie soll ich sagen, also es ist unglaublich, was Butter kann für Formen annehmen, wenn er 3 Monate allein gelassen wird in einem warmen Kühlschrank rein, oder? Aber da ich gelernter Hauswart bin ich eigentlich mit solchen Sachen häufig konfrontiert. Und,
wie könnt ihr mich denn überwinden in diesem Moment?
Wie soll ich sagen, bei mir ist es nicht einmal so sehr der Geruch, der mich umhält, da kann man sich dagegen schützen, aber die Konsistenz von gewissen Sachen, oder? Mhm. Wo man dann einfach wirklich muss, schon mit Händchen drin, aber wie soll ich sagen, Konsistenz, oder?
Herr Wurmann, danke euch fürs Telefon. Ich gehe noch schnell zu der Therese Jaun, die auch noch auf eurer Linie wartet. Frau Jaun?
Ja?
Grüße euch, eure Geschichte noch ganz kurz.
Grüße,
Herr Paul.
Ich arbeite im Wohn- und Pflegeheim und am Morgen, wenn ich in ein gewisses Zimmer reingehe, liegt eine Frau im Bett, die ihre Bronchien nicht mehr so richtig arbeiten.
Ja.
Und es ist alles verschleimt im Hals hinten.
Was ist am schlimmsten dran an diesem Bild, wenn ihr dort reinkommt?
Dass ich weiss, ich muss den Schleim rausziehen mit Wattenbäuschen und das zieht so schön Fäden und es stinkt und es ist...
Wie könnt ihr euch da überwinden? Das ist euer Beruf, ihr müsst das machen.
Ich muss das machen und ich schaue meistens, dass noch jemand anderes in diesem Zimmer ist, dass ich reden mit dieser Person reden kann. Einfach mich ablenken und ja, nicht fest auf den Schleim schauen und einfach ein bisschen ausschalten.
Schleim. Wie ist es mit Blut? Das macht noch nichts.
Blut ist weniger schlimm als der Schleim. Blut ist irgendwie, wenn ich mir die Finger schneide, ja, der blüht dann nicht an. Das ist nicht so, aber der Schleim, die längeren Fäden und das Geschmack.
Frau Jan, wir kommen in der nächsten Stunde zwischen 10 und 11 ausgiebig auf die Thematik zurück, was Pflegefachleute alles erleben und wie sie mit dem auch müssen lernen umgehen und auch Patientinnen und Patienten, das ist ja denen auch peinlich.
Ja.
Die Thematik der nach den 10 Nachrichten bleiben auf jeden Fall dran, Frau Jahn. Merci für euch das Telefon.
Das ist
gerne. Ade,
ade.
Sehr stark verbreitet ist unter uns Menschen ja auch der Ekel vor Blut. Viele klappen ja schier zusammen, wenn sie Blut sehen oder werden zumindest kreideweiss im Gesicht. Ekel vor Blut. Warum eigentlich? Wir suchen nach Antwort, gerade anschliessend.
of the memories I can't find. No, on this tropical night, I watch the ocean and I search inside myself. What did I do to make you run to someone else? It's funny how you want the things you haven't got. I heard that time can heal, but still the pain won't stop.
DRS1 Treffpunkt über Ekel, ein Tabu im Alltag. Wenn sich jemand ins Fingerbeere schneidet und es so richtig saumässig von davon blüht, klappt ihr da auch gerade vom Stühli. Viele Leute können aus irgendwelchen Gründen einfach gar kein Blut sehen. Warum eigentlich? Warum ekeln sich so viele vor Blut? Diese Frage habe ich Bernd Reuschenbach gestellt. Er ist Diplompsychologe an der Stiftungsfachhochschule München.
Der Ekel ist ja eine sehr eigentümliche Emotion, weil er über alle Kulturen hinweg und bei Jung und Alt auftritt. Und das ist immer höchst verdächtig, wenn solch eine Emotion auf dem Niveau einer Basisemotion ist, weil dann kann man klar sagen, es gibt eine Schutzfunktion für den Körper. Und tatsächlich weisen alle Arbeiten darauf hin, dass man Ekel empfindet, gerade vor Körpersekreten wie Blut, weil das eben eine natürliche Schutzfunktion des Körpers ist. Blut ist potenziell, wenn es aufgrund von Verletzung oder Ähnlichem entsteht, grundsätzlich gefährlich. Auch in Zeiten, in evolutionär alten Zeiten, bevor von AIDS und anderen infektiösen Erkrankungen die Rede war, ist der Mensch grundsätzlich erstmal abgeneigt, Blut anzufassen. Blut anzusehen ist sozusagen die Vorstufe und löst allein deshalb schon oft Ekelgefühle aus.
Aber verstehe ich das richtig? Es geht grundsätzlich um die Angst vor der eigenen Vergänglichkeit?
Ja, also natürlich ist Blut sozusagen auch ein Signal für Vergänglichkeit und man muss sich das aus evolutionspsychologischer Sicht vorstellen, dass natürlich Blut immer auch ein Hinweis auf potenzielle Gefahr ist. Also ich würde sagen, Blut kann ein Hinweis auf Bedrohung des eigenen Körpers sein, weil Blut eben ansteckend ist oder weil Blut eben darauf hinweist, dass hier Gefahr im Verzug ist.
Aber wenn jemand zusammenbricht vor lauter Ekel, nützt das ja niemandem etwas. Warum hat die Natur nicht einen anderen Reflex in uns Menschen eingebaut?
Ja, ich denke, das ist auch die Abläufe auf physiologischer Ebene, die man bei Ekel empfindet, sind auch wirklich als Schutzfunktion zu sehen. Also dass natürlich jemand beim Anblick von Blut umkippt, ist natürlich eine radikale Form. Ich würde sagen, vielleicht ein Irrläufer der Natur, der vorkommt, aber doch Gott sei Dank eher selten vorkommt. Im Idealfall führt es einfach zunächst mal zu einer körperlichen Erregung, zu einer Hab-Acht-Emotion, die dann auch dazu führt, dass man die genügend Energie aufbringt, um dann wegzurennen, aus dem Feld zu gehen. Also all die vielen Fälle, die auch beschrieben sind, dass Personen beim Anblick des Blutes zusammenbrechen, da hat die Evolution eben nicht für vorgesorgt, dass sie solche Fälle eben verhindert.
Aber eigenes Blut, das geht ja dann auch bei Leuten, die empfindlich sind und schnell mal Ekel empfinden, das geht besser.
Ja, auch dort muss man sagen, gibt es auch große Persönlichkeitsunterschiede. Ein häufiger Fall, den man aus dem medizinischen Kontext ganz häufig findet, dass der Schlachtermeister, der von morgens bis abends nichts anderes macht wie Tiere schlachten, beim Anblick des eigenen Blutes umkippt, während er das sonstige tierische Blut überhaupt nichts ausmacht. Also es ist man muss es durchaus sehr differenziert sehen. Das ist also eine persönliche eine Persönlichkeitsdisposition einfach gibt. Der eine reagiert auf das eigene Blut empfindlich, der andere auf das andere Blut. Und dann muss man auch nochmal die Unterscheidung zwischen tierischem und menschlichem Blut machen. Also die Herkunft ist schon entscheidend.
Also mit anderen Worten, Ekel vor Blut ist und bleibt auch ein Phänomen.
Es bleibt auf jeden Fall ein Phänomen. Und die Psychologie bemüht sich verstärkt seit den letzten 20 Jahren immer wieder auch aufzuklären, warum es eben so viele Persönlichkeitsunterschiede gibt.
warum der eine eben beim Anblick des Blutes umkippt und der andere eben nicht. Da sind wir noch nicht sehr weit.
Ja, soweit ist also die Forschung noch nicht zum klar können zu beantworten, warum viele von uns Ekel empfinden vor Blut. Mit Blut kommen Leute, die in Pflegeberufen arbeiten, natürlich auch ständig in Kontakt. Sie sind in ihrem Alltag sowieso ständig mit fremden, kranken Menschen und ihren Körper konfrontiert. Die Körper funktionieren häufig nicht mehr so, wie sie sollten. Sie sind zum Beispiel alt, krank oder gar verunstaltet, es stinkt. Obwohl es niemand gerne zugibt, das kann Ekel erregen in der täglichen Pflege. Was Pflegefachleute bei ihrer Arbeit antreffen, da kann manche von uns nur noch leer schlucken. Wie im professionellen Rahmen mit Ekel umgegangen wird, darüber reden wir unter anderem mit direkt betroffenen Pflegenden nach den 10 Nachrichten. DRS1 mit dem Dani Vorler am Mikrofon. Kranke Leute können pflegen. Das ist eine besondere Gabe. Hätte ich das auch schon manchmal gedacht? Sich kranke Leute annehmen, sie zu pflegen, auch dann, wenn ihre Körper nicht mehr schön und anmächtig sind. Überall gibt es zum Glück Pflegefachleute, die das können, wo für die meisten von uns jenseits von der Normalität liegt. Sie schauen zu alten und kranken Leuten, sie pflegen sie mit all ihren stinkenden Ausscheidungen und Gerüchen. Eiternde Wunden, Erbrochenes, alles ins Bett gemacht und so weiter. Könnt ihr euch vorstellen, eine solche Arbeit zu machen? Trotzdem, Pflegefachleute sind auch Menschen und keine Roboter. Gerade sie können verständlicherweise bei ihren Alltagsaufgaben Ekel empfinden. Wie sie damit umgehen, über diesen Tabubereich reden wir in dieser Stunde.
Gone this time. Am I right where I want it?
DRS1 Treffpunkt über Ekel, ein Tabu im Alltag. Wer in der Pflege arbeitet, ist auf sehr intensive Art und Weise mit dieser Thematik konfrontiert. Dünkt es einmal als Aussenstehende. Wer in der Pflege arbeitet, ist dauernd mit fremden, kranken Körpern konfrontiert. Das kann sehr weit gehen und das kann, glaube ich, schon sehr ekelerregend auch sein, wenn zum Beispiel ein Patient ins Bett macht, und zwar so, wie wir uns das kaum vorstellen können. Da kommt die Frage auf, wie können die Pflegefachleute damit umgehen? Bei mir ist jetzt im Studio Corinna Maron. Sie ist Pflegeexpertin und stellvertretende Pflegedienstleiterin im Spital Affoltern am Albis. Guten Tag, Frau Maron.
Guten Morgen.
Wenn ich sage, wie können die Pflegenden das überhaupt leisten? Das ist etwas, was ihr wahrscheinlich in eurem Alltag auch immer wieder beantworten müsst. Was habt ihr da für eine Antwort drauf?
Also ich denke, grundsätzlich ist es erlernbar, mit so Ekelgefühl umzugehen. Wenn ich mich daran erinnere, vor 18 Jahren, als ich in diesen Beruf eingestiegen bin, musste ich mich auch für alles eigentlich überwinden. Zuerst um eine Körperpflege beispielsweise zu machen, dann ist es weitergegangen über die Intimpflege, dann aber auch zum Beispiel Umgang mit künstlichen Ausgängen, Verstümmelungen, Auswurf, Erbrochenes. Also man lernt, wie mit der Zeit, mit der Erfahrung damit umzugehen.
Also heisst das, man lernt, weil man das irgendwann mal gewohnt ist oder weil man auch ein bisschen abgestumpft wird, frage ich jetzt mal ganz direkt.
Also ich denke, auf eine positive Art und Weise abgestumpft, ganz abgestumpft, das darf nicht sein, soll nicht sein. Ich glaube, dann wären wir wie nur noch Roboter, die das machen würden. Aber gewisse Situationen werden wie so ein bisschen tagtäglich.
Aber es ist nicht so, dass euch das auch so ein bisschen eingeimpft wird. Ihr müsst halt cool sein. Ihr müsst cool können damit umgehen.
Nein, auf alle Fälle nicht. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass das Gefühl bleibt, dass man eben auch empathisch, gerade in so einer Situation gibt es ja auch ein Gegenüber, also seitens Patientin, Patient, wo häufig ja dann auch Schamgefühl äußert oder man sieht das im Blick. Nicht alle können es äußern, wenn ich jetzt auch an Situationen denke mit, im Umgang mit dementen Patienten. Aber ich glaube, es ist wichtig, auf die Gesamtsituation einzugehen und nicht nur der Fokus auf die Ausscheidung oder auf den künstlichen Darmausgang zu legen.
Wir haben vorher sogar gehört von einer Hörerin, die hat angerufen hat, dass sie in einer solchen Situation mit jemandem zusammen ins Zimmer reingeht, von dieser Patientin, die sie geschildert hat, wegen dem Schleim absaugen und so. Ist das eine Strategie, die ihr auch könnt?
Ja, auf alle Fälle. Also so zuerst kommt ja so wirklich die Flucht, ich will wieder raus oder wieso muss jetzt mir das passieren? Und eine Strategie ist sicher unter anderem, jemanden zu Hilfe zu holen. Oder es kann auch sein, dass man, eben wenn jetzt etwas ganz Unvorhergesehenes ist, dass man nochmal ganz schnell rausgeht, wie überlegt, wie soll ich jetzt mit dieser Situation am besten umgehen.
Also und Beispiel dann, konkret jetzt, was habt ihr da damit gemeint, dass etwas Unvorhergesehenes?
Also beispielsweise, ich kann mich erinnern in meiner Berufskarriere, dass ein Patient eingeliefert worden ist als sogenannter Pflegenotfall. Das sind Leute, die sich seit längerer Zeit nicht mehr selber haben können pflegen. Eben etwa 2-3 Monate Kleider nicht gewechselt. Die Socken sind dann wie schon fast angewachsen gewesen, zwischen den Zehennägeln Zentimeter dicken Dreck. Dann habe ich schon auch einen Moment müssen wie überlegen, so und jetzt was mache ich? Und dann geht man vielleicht wie auch schnell raus und holt sich vielleicht auch Schutz. Also
Mundschutz oder
Mundschutz oder Händchen
sowieso, oder?
Ja, genau.
Und sich auch auf das vorbereiten, oder? Also das mental sich auch vorbereiten, das ist sicher auch ein wichtiger Punkt.
Ich glaube schon, ja, dass man auch adäquat und auch irgendwo fair kann sein. Ich denke, das Gegenüber will ja das, macht ja das nicht bewusst.
Und trotzdem, wenn ihr diesen Schritt macht, das Gefühl von Abneigung, das ist ja nicht einfach losgelöst und ausgelöscht. Wie geht ihr mit dem um?
Eben, das wäre dann der sogenannte professionelle Umgang. Mhm. Also die Abneigung, die ist da, aber die behalte ich für mich und probiere mich halt auf andere Sachen zu konzentrieren. Das kann sein, Konzentration auf die Handlung an sich oder Konzentration aufs Gespräch, auf die Beziehung. Mhm. Und das andere läuft wie so nebenbei.
Unterscheidet ihr da verschiedene Stufen von Ekelempfinden?
ich glaube schon, das ist auch wieder etwas sehr Individuelles. Es gibt so kleine Irritationen, bis eben wirklich, wo man das Gefühl hat, da tut es mir jetzt nächstens den Magen umkehren.
Corinna Maron ist das, was bei uns hier im Studio ist und aus ihrer Geschichte und aus ihrem Alltag hier erzählt. Jetzt gehen wir noch einen Bereich weiter und kommen zu Spitex-Mitarbeitenden. Die werden ja mit zusätzlicher Intimität, sage ich mal, konfrontiert. Sie gehen zu den kranken Leuten heim und treffen dort auf allerlei auch Wohnsituationen, die auch ekelerregend sein können. Sie sind, soviel ich weiss, vor allem auch immer allein unterwegs. Mehr dazu anschliessend.
Di colpo lì un'occhiata di sole. Vorrei poterti ricordare, lo sai, come una storia importante davvero, anche se ha mosso il sentimento che hai, solo un canto leggero. Sto pensando a parole di addio che danno un dispiacere, che lasciano dietro sé, trovano da bere. Certi amori regalano un'emozione per sempre, momenti che restano così impressi nella mente. Certi amori ti lasciano
der Eros Ramazzotti hier auf DRS 1. Verkehrsinfo DRS von 10.17 Uhr. In der Region Basel stockender Verkehr auf der A2 Richtung Luzern zwischen Arisdorf und dem Arisdorf-Tunnel wegen eines Pannenfahrzeugs. Der rechte Fahrstreifen ist gesperrt. DRS 1 Treffpunkt über Ekel, ein Tabuthema im Alltag. Auch Spitex-Mitarbeitende werden immer wieder konfrontiert mit sehr extremen Situationen, wenn sie alte und kranke Leute daheim pflegen. Seit 15 Jahren bei der Spitex aktiv ist Susanne Ernst. Sie ist Teamleiterin Pflege von der Spitex Limmat. Euch auch herzlich willkommen und guten Morgen, Frau Ernst.
Guten Morgen, Herr Frau.
Was denken Sie, was ist der grosse Unterschied zwischen einer Institution, wie Spital oder Heim, und eben Spitex?
Also der grosse Unterschied ist natürlich eben der, dass wir zu den Leuten heimgehen, in ihre Wohnung, und dass wir da natürlich vielfach sehr schwierige hygienische Umstände antreffen, die es schwierig macht, oder wirklich können zu pflegen. Und, ja.
Konkret hat denn ein Beispiel?
Das kann schon sein, dass wir in Wohnungen kommen, die sehr verschmutzt sind, wo allenfalls auch noch Haustiere rum sind, die nicht mehr gut gepflegt worden sind. Eben vorher war das Thema schon gewesen, Kot. Das ist eine Möglichkeit, und das kann auch sein, dass wir dann die Schuhe nicht abtun, wenn wir in die Wohnung kommen, sondern Überschuhe anlegen, um unsere Schuhe zu schützen. Mhm. Also
was ist für euch denn zumutbar? Gibt es da irgendwie einfach eine Schmerzensgrenze, wo ihr müsst sagen, nein, also das geht jetzt einfach nicht mehr. Da muss zuerst etwas gehen, irgendwie ein Reinigungsinstitut kommen, oder ich weiss nicht.
Also wenn wir unsere pflegerischen Verrichtungen einfach nicht mehr durchführen können, weil es dermassen desolat ist, das ist sicher ein Grund. Aber auch wenn wir das Gefühl haben, der Kunde selber leidet unter der Situation, es ist nicht mehr menschenwürdig, dann greifen wir schon ein. Dann müssen wir schon sagen, nein, da muss zuerst etwas gehen.
Die Frau Maron hat vorher auch gesagt, die ganz schwierigen Situationen, wo Ekel raufkommt, kann sie zusammen mit einer Kollegin oder einem Kollegen vielleicht ins Zimmer reingehen. Ihr seid meines Wissens bei der Spitex immer allein unterwegs. Das macht es natürlich auch noch intensiver. Oder?
Ja, grundsätzlich sind wir schon allein unterwegs, aber es gibt doch auch immer mal wieder Situationen, wo wir entscheiden, da gehen wir jetzt zum Zweiten rein. Weil es doch auch dann für eine Person zu belastend ist und weil man jedes Mal vor der Haustür nicht weiss, was man antrifft, wenn man reinkommt.
Ihr habt ja sehr viel mit Angehörigen zu tun, die vielleicht ihre Eltern pflegen, so gut es geht, wo ihre Ehepartner, Partnerin pflegen. Was für Ekel empfinden die Angehörigen, wenn sie zum Beispiel eben ihre Eltern müssen pflegen? Was ist da das, was euch zu Ohren kommt?
Also in dem Bereich, denke ich, ist der Ekel sehr nahe, auch bei der Scham natürlich. Es geht viel darum, dass man nicht will, dass die Angehörigen so gesehen werden. Es ist auch peinlich, man will nicht, dass der Respekt verloren geht. Da, denke ich, ist es ganz wichtig, über das zu reden.
Und wie kann man da Überwindung auch erreichen? Was könnt ihr diesen Leuten auch für Stütze geben im Gespräch?
Also in meinen Augen ist es sehr wichtig, einfach auch den Angehörigen zu sagen, Ekel ist auch eine Grenze, die einem angezeigt wird. Mhm. Die Grenze, die soll man auch ernst nehmen, man soll Hilfe anfordern. Ich denke, Angehörige müssen nicht alles können.
Aber genau das ist ja der Punkt, oder? Wenn ich jetzt zum Beispiel Eheleute, die sich irgendwie ein Versprechen haben abgegeben, ein Leben lang füreinander tot sind, und dann passiert das, dass jemand krank wird, dann passiert das, dass jemand irgendwie nicht mehr alles bei sich behalten kann. Das ist ein schwieriger Umgang, oder?
Ja, das ist sicher sehr schwierig, aber wie schon gesagt worden ist, Ekel ist sehr individuell. Es gibt vielleicht, dass mir eine Angehörige sagt, ich habe alles, aber ich habe das nicht. Und dann geht es vielleicht wirklich darum, dass man das jemandem abnimmt, zugunsten von den anderen Sachen, die gemacht werden können.
Das ist ja auch eine Dienstleistung, die ja die Spitex anbietet. Ja. Oder? Also zum Beispiel, ihr habt vorher die Thematik Intimpflege ja auch angesprochen. Also das ist ja auch etwas, wo jetzt zum Beispiel vielleicht man nicht gerade bei den eigenen Eltern machen will.
Ja.
Können die Schamgrenzen ja sicher aus eurem Alltag?
Ja. Also die kennen wir natürlich sehr gut. Vielfach haben ja die Töchter oder die Väter ihre eigenen Töchter oder Söhne ihre eigenen Eltern gar nie so gesehen. Und plötzlich sollten sie jemanden im intimsten Bereich pflegen. Das muss natürlich nicht sein. Das ist wirklich etwas, wo man sagen kann, das kann man ihnen abnehmen.
Wichtig ist, dass es gemacht wird.
Ja, wichtig ist, dass es gemacht wird und dass kein Schuldgefühl aufkommt, weil man jetzt einfach das nicht kann.
Stellen dir da Unterschiede fest in der Handhabung mit dieser Thematik zwischen Mann und Frau zum Beispiel?
Wir erleben es halt einfach grundsätzlich, dass Frauen sicher viel öfters ihre Angehörigen pflegen und betreuen, dass sie in dieser Rolle sind. Und dass sie auch belastbarer sind. Das hat vielleicht auch damit zu tun, man hat eigene Kinder gehabt, man hat die auch müssen pflegen, in Anführungszeichen. Und ist sich auch ein bisschen gewöhnt an das.
Oder dass sie meinen, sie müssen belastbar sein.
Ja, das kommt das ja auch ist dazu. Natürlich auch ein Thema, ja. Mhm. Ja.
Pflege ist Begegnung und Nähe von zwei ungleichen Menschen, die sich ja zuerst mal einmal fremd sind. Die eine Person hilft und die andere ist hilfbedürftig. Wie erlebt ihr die Scham von Patientinnen und Patienten?
Das äußert sich sehr, sehr unterschiedlich. Das ist je nach Charakter, nach Art, die jemand hat. Also das kann sein von Aggressionen, verbal, aber auch mit Schlägen. Es kann sein, etwas zu verweigern, Pflege zu verweigern oder auch mit absolutem Rückzug, mit Depression. Also das ist da ist die Palette wirklich breit.
Ich möchte euch noch darauf ansprechen, Frau Maron. Also wir haben jetzt immer nur bis jetzt vom Pflegepersonal geredet, wo den Schritt macht und wo die Ekelgefühle empfindet. Für die Patientinnen und Patienten ist das ja auch unglaublich intime Sache.
Ja, ich denke schon, da ist ja Pflege einzigartig. Ich denke, das ist ja der Bereich oder der Beruf, der ins Intimste hineingeht. Und ich glaube eben, die Scham hilft auf der einen Seite auch. Ich denke, wenn das wie wahrgenommen wird, hilft es wirklich im Umgang mit dem Ekel. Und wenn dann eben noch sicher noch so Dankbarkeit oder auch eine Sympathie da ist, ist es, oder ich auch das Gefühl habe, mal, ich tue jetzt in dieser Situation etwas Wichtiges und Gutes, dann kann ich gut damit umgehen.
Wie könnt ihr Patienten schützen? In ihrem Schamgefühl? Zum Beispiel mit ihnen redet, oder, ich weiß auch nicht, es kommt mir jetzt ein Stichwort in den Sinn, wo dir vielleicht jetzt denken, ja, geht es eigentlich noch, aber Stichwort Humor zum Beispiel, ist das völlig faul am Platz, oder? Bei denen, immer gerade dann, wenn man nicht mehr weiter weiss mit Wort, ist ja manchmal Humor gleich auch noch eine Variante. Ich meine ja nicht auslachen, das ist nicht ja, das, was ich meine, aber irgendwie, vielleicht ist Humor das falsche Wort. Spielerisch damit umgehen.
Also Humor kann eine Möglichkeit sein, ist aber sicher sehr eine heikle Möglichkeit. Also ich denke, ich muss mein Gegenüber schon sehr gut kennen, dass ich es auf eine humoristische Art dann kann auffangen. Aber ich denke, es ist sicher gut, etwas zu sagen, etwas zu thematisieren. Und sechs auch noch, schauen Sie, ich weiss, es ist jetzt schwierig, aber ich kenne das. Ich mache das nicht zum ersten Mal. Für mich ist das nicht schlimm, wenn ich jetzt das muss machen.
Es sind nicht die grossen Worte, es sind Kleinigkeiten, die signalisieren. Wir wissen, es ist eine unangenehme Situation. Wir tun das zusammen anpacken.
Genau, das ist, glaube ich, ganz ein wichtiges Votum. Und was mir noch so ein bisschen in diesem Zusammenhang in den Sinn kommt, ist Schützen von der Intimsphäre. Mhm. Also, dass man abdeckt, sicher auch von Fremden, also von zusätzlichen Zuschauern. Ich denke jetzt da gerade an ein Vierbettzimmer, dass man da wirklich eben die Sphäre, die Intimsphäre kann wahren.
Tut ihr untereinander im Team, Frau Ernst, auch über das reden?
Das ist sicher sehr ein wichtiges Thema, also an unseren Teamsitzungen, dass das auch wirklich Raum hat und Zeit hat, dass man kann sagen, wie es einem geht dabei und die anderen auch können sagen, wie es ihnen geht oder vielleicht auch Tipps haben, wie sie es machen. Und wenn es dann einmal wirklich für jemanden nicht mehr geht, auch Entlastung kann geben, dass man sagt, nein, jetzt geht einmal jemand anders.
Das ist bei euch auch so, Frau Maron.
Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man auf einer Station oder eben in einem Team so eine Kultur entwickelt. so ist auch viel mehr tragbarer und ein gewisses Mass an sozialer Kontrolle ist ja auch wie wichtig.
Aber ihr habt jetzt immer von Tabu geredet. Es ist auch ein bisschen Tabu, auch bei euch.
Es ist unterschiedlich. Es gibt Stationen, wo das sehr offen, ich denke, der Grossteil geht es offen an, intern, stationsintern. Mhm. Und da gibt es sicher solche, die vielleicht auch noch nicht so lange zusammenarbeiten, mhm, die da noch so ein bisschen vorsichtiger sind. Weil es basiert auf Vertrauen.
Ich möchte diesen Punkt mit euch noch ein bisschen näher vertiefen. Und dann haben wir auch mittlerweile ganz viele Rückmeldungen aus der Hörerschaft bekommen. Der Herr Schmieder, der Heimleiter ist, mit demenzkranken Leuten arbeitet, den werden wir hier auch noch mit einbeziehen. Das machen wir alles in ein paar wenigen Minuten hier im Treffpunkt über Ekel auf DRS1.
He drinks, he smokes, he cuts, he swears, he tells bad jokes, he rules and he rides. He lives life fast and he loves to fight. He's a bruiser, a loser. He calls me up when he's had too much. He's a schemer, a dreamer. But I tell him to change his ways. He just turns to me and says, I ain't a no quitter. He flirts too much and he loves blonde chicks. He struts and he strolls. He looks so cool and yuck, he knows he's a beauty, a cutie. His body rocks and the girls they flock. He's afflicted, addicted. But I tell him to change his ways, but he just turns to me and says, I'm in.
Hollywood, I've been to Redwood. I crossed the ocean for a heart of gold. I've been in my mind, it's such a fine line that keeps me searching for a heart of gold. And I'm getting old, keeps me searching.
DRSI, Treffpunkt über Ekel, ein Tabu im Alltag, sagen wir heute immer wieder. Wir haben vorher mit der Susanne Ernst von der Spitex geredet, mit der Corinna Maron vom Spital Affolter am Albis, bei uns im Studio auch der Michael Schmieder, Leiter vom Krankenheim Sonnweid. Und jetzt am Telefon jemand, der uns gemailt hat, das ist Irma Rötlin. Guten Tag, Frau Rötlin.
Ja, guten Tag miteinander.
Euch ist etwas ein bisschen falsch herausgekommen. Gerade vor den 10 Nachrichten hat eine Frau hier angerufen und erzählt, wie sie Ekel empfindet, als jemand, der in der Pflege arbeitet, wenn sie in ein Zimmer reinkommt von einer Patientin. Was hat euch da gestört dran?
Mich hat vor allem gestört, weil ich Bezeichnung, wie man ins Detail so etwas mitteilt, dass man im Pflegeberuf, und ich habe sehr eine Achtung von den Leuten, die in dem Pflegeberuf sehr viel auf sich nehmen, so etwas konfrontiert wird, das ist normal. Aber ich glaube, man könnte das irgendwie in andere Worte fassen. Nicht einfach so despektierlich fast. Ich finde es einfach enorm, der Mensch, der dort ist, der leidet ja auch, dass er sich selber nicht mehr pflegen und schauen kann. Und dass man dann am Radio einfach vielleicht sagt, es ist so und das Detail und wie man das macht. Ich habe einfach das Gefühl, man könnte das vielleicht irgendwie abgeschwächt schon erwähnen. Dass es Echo gibt, verstehe
ich. Ich könnte natürlich jetzt auch böse sagen, Frau Rötlin, ja, muss man es dann beschönigen bis zum geht nicht mehr?
Nein, es geht glaube ich nicht um eine Beschönigung, sondern es geht um einen Respekt an dieser Person gegenüber, die sich ja nicht mehr helfen kann.
Ich möchte mal die Frage weitergeben an Michael Schmieder vom Krankenheim Sonnweid. Wie seht ihr das jetzt, Herr Schmieder? Ihr seid ja hier in dieser Thematik immer wieder auch geübt und habt viele Leute, die auch im Heim bei euch arbeiten und demenzkranke Leute, die betreut werden.
Ich glaube, der Schutz, den wir Menschen gegenüberbringen, die irgend ekelerregend auf irgendeine Art Ekel auslösen, ist der, dass man sie auf einer Ebene nehmen, dass man das Thema eben enttabuisieren, dass man darüber redet. Und ich habe den Beitrag in keinster Weise despektierlich gefunden von dieser Frau. Ich glaube, der Pflegende entscheidet immer mit seiner Haltung, was in dieser Situation ist. Und wenn die Frau reingeht, und das Gefühl habe ich gehabt, mit der richtigen Haltung, dann darf sie im Nachgang bei uns durchaus das so erzählen. Weil es ist wertfrei gewesen. Und wenn wir Sachen wollen enttabuisieren, dann muss man darüber reden. Und ich glaube, das ist ja das, der Versuch heute Morgen, den wir ja auch machen wollen.
Mhm. Frau Rötlin, das ist jetzt eine Meinung, oder? Also,
ja.
Ja, wollt ihr Stellung nehmen?
Ich bin auf der Seite schon dieser Meinung vom Herrn Schmiediger. Aber ich finde auch dass das mal enttabuisiert wird. Da bin ich auch der Meinung. Aber man kann doch das irgendwie anders erwähnen, einfach anders benennen. Das hat mich jetzt gehört.
Aber genau das ist ja auch, wir machen mal hier den Punkt, Frau Rötlin, gell? Danke euch vielmals fürs Telefon.
Ja,
danke euch vielmals. Ich möchte aber gleich noch schnell noch einen Punkt dazu tun. Wenn man über Ekel redet, dann bleibt einem halt vielleicht auch gar nicht viel mehr übrig, als halt einfach auch das Vokabular und die Haltung einzunehmen, die einem die Abscheu auch auslöst.
Es ist der Versuch, etwas ungeschehen machen, was halt jetzt ist. Und wir aus der Pflege, wir müssen das thematisieren, weil alle, ob der Pflegende selber oder der, der gepflegt wird, wir sind alle Teil von dem System und deshalb muss man es thematisieren.
Ist das eine Diskussion, Susanne Ernst von der Spitex Limmat, eine Diskussion, die ihr könnt, unter euch Spitex-Mitarbeitenden auch?
Ja, ich denke eben genau an den Teamsitzungen gibt es Raum für so etwas. Dort gibt es auch Raum, um eben sich halt einmal detailliert auszutauschen, genau mit dem Vokabular. Da sind aber auch Themen, die bleiben in dem Kreis. Da ist uns bewusst, für Angehörige oder andere Menschen wäre das unzumutbar. Mhm.
Also da redet man einfach ganz konkret, ohne etwas zu beschönigen, oder?
Da redet man ganz konkret, aber sicher immer mit dem Hintergrund, dass man die Achtung und den Respekt vor dem Menschen weiterhin behaltet. Also, das darf nicht angetastet werden.
Ich möchte einfach insofern auch noch die Hörerin, die angerufen hat, noch einmal in Schutz nehmen, weil wir haben ja nach dem gefragt. Also sie hat ja angerufen, nachdem wir nach dem gefragt haben. Also sie hat nicht selbstständig angerufen und gesagt, ich habe noch etwas zu erzählen. Einfach, dass ich da noch das auch gemacht habe, das liegt mir eigentlich noch am Herz. Frau Maron, was, wenn Ekelgefühl oder eben solche Sachen, die man nicht ausspricht, einfach unter den Teppich gekehrt werden? Was für eine Gefahr seht ihr da dahinter?
Ich denke so jetzt auf Seite Pflegende, könnte ich mir vorstellen, dann findet ja wie durch das unter den Teppich kehren, findet das so vielleicht auch ein Abstumpfen statt. Eben, ich habe es vorher schon gesagt, also wie zu einer Maschine, könnte in meinen Augen zu einer inneren Kündigung und schlussendlich zum Berufsausstieg führen. Auf Seite Patienten vielleicht noch, eben, ich finde es wichtig, die Würde und der Respekt soll immer gewährleistet werden, in jeder Situation. Dort könnte es dann eben so ein bisschen zu subtiler Aggression, sage ich, oder eben auch Gewalt führen. Und da bin ich sehr sensibilisiert, jetzt auch in meiner Funktion, auf die Sprache der Mitarbeitenden. Mhm. Also das kann ja auch ein Ventil sein in gewissen Situationen, wo sie vielleicht auch überfordert sind, da eine unangemessene Sprache zu verwenden.
Mhm. Wann greifen Sie rein?
Ah, das wird gerade sofort Rücksprache genommen.
Darf ich noch schnell fragen, wie werden heute eigentlich Krankenpflegerinnen, Pfleger ausgebildet? In diesem Thema ist in der Ausbildung da überhaupt einen Raum geben.
Mhm. Ob es jetzt im Curriculum ein Thema ist, das kann ich als solches nicht beantworten.
Finde ich noch verrückt, dass es so einen grossen Raum einnimmt im Alltag.
Genau, oder? Aber das wäre jetzt auch eine von den Konsequenzen gewesen, die ich mir für diese Sendung überlegt habe, dass es muss ein Thema sein, wenn nicht als im Unterricht, dann sicher in der Praxis.
Man kann sich natürlich auch fragen, Herr Schmieder, kann man das, ihr habt es zwar gesagt, Frau Maron, kann man das wirklich lernen? Also im Sinn von in der Schule sicher nicht, oder?
Also in der pflegerischen Ausbildung kann man sicher thematisieren und in dem Moment, wo man thematisiert, lernt man ja auch etwas. Und man muss aber die Vorstufen thematisieren. Man muss wissen, thematisieren, wie viel Macht die Pflegenden letztendlich haben, ja? Dass sie entscheidet über die Würde, ja? Dass sie über Erniedrigung entscheiden in solchen Situationen. Ich glaube, das müssen wir bewusst machen. Und dann muss man sensibel werden für Faktoren, die solche Erniedrigungen zum Beispiel begünstigen und die solche Erniedrigungen auch zeigen. Und das hat Frau Maron auch sehr deutlich gesagt. Vor allem die Sprache ist da etwas, wo man sehr genau drauf muss achten. Und man muss schauen, wie gehen die Pflegenden mit um, dass sie Distanz schaffen, machen sie es professionell oder machen sie es unprofessionell, indem man eben zum Beispiel über etwas redet oder indem man andere Mittel nimmt, damit man Distanz hat in dieser schwierigen Situation.
Ja.
das Thema Ekel heute im Treffpunkt auf DRS1. Ich weiss nicht, ob es euch auch so geht wie mir. Das ist etwas, was sehr emotionsstark ist. Und es kommen einem vielleicht Bilder von eigenen Situationen, wo man Ekel empfunden hat. Sei es eben auch schon bei der Pflege von Angehörigen, die man selber mal einmal erlebt hat. Genau das ist es wahrscheinlich auch, warum dass wir hier auch ein paar Mails immer wieder reinbekommen. Und wir schauen noch schnell so zu Fragestellungen her, was da für Fragen und für Meinungen reingekommen sind im Verlauf von dieser heutigen Sendung zum Thema Ekel. Machen wir gerade nachher.
Zwei Mädchen, eins in meinem Kopf und eins im Bett. Eins von beiden will mich nicht mehr, und das andere von beiden will. Und das, was mich nicht mehr schmeckt nach Honig, und das andere schmeckt mir nicht mehr so. Eins liegt hier bei mir in der Wohnung, und das andere ist vor der Gatte vor. Ich bin selber blöd, ich weiss es, aber ich werde doch nie im Leben mit der hier heute Nacht zu mir hey. Wenn ich nicht so manche, aber eben jetzt habe ich dumme wie so ein Mädchen. Eins ist noch hier, eins ist nicht mehr da. Und das, was fort ist, will mich nicht mehr. Und das andere, was ich jetzt glaube, oh, lieber langsam gehen. Dabei hab ich mir gesagt, ich nehme nur so einen Mojito. Nur einen zweiten Tag lang denke, nehme ich auch. Nach dem dritten bin ich um mit dem Tisch gelegen. Und nach dem vierten um mit dieser Frau.
Ekel, heute unser Thema hier im Treffpunkt auf DRS1. Wir haben Pflegefachleute bei uns im Studio, haben ausgiebig darüber geredet, mit was für Situationen sie in ihrem Alltag konfrontiert werden, wo sie auch Ekel empfinden im Verrichten von ihrer täglichen Arbeit. Das hat auch die ein und andere Mail noch ausgelöst. Die Produzentin von der Sendung, Anne-Kathi Zweiler, bei mir im Studio, was für Rückmeldungen kommen. Da noch zwei, drei, einfach noch schnell reinnehmen.
Was mich selber so ein bisschen auch berührt hat, ist ein Mail von der Heidi Giesi gewesen. Sie beschreibt, wie sie 17 Nächte hintereinander einen ganz ruppigen, bösen Mann hat müssen 17 Nächte hintereinander wieder putzen. Und am Schluss sind ihr nur noch Tränen runtergelaufen. Immer wieder Hände waschen, alles putzen, zur Tür raus und dann hat er schon wieder gerufen in seiner ruppigen Art, komm, komm, putze. Und trotzdem schreibt sie, ich hätte das auch in jener schlimmsten Nacht geschafft, weder war ich verbal noch körperlich grob zu ihm geworden. Aber ganz ehrlich, solche Nächte sind nicht leicht zu ertragen.
Das ist gut nachzuvollziehen. Aber gleich hier auch noch die Frage an Michael Schmieder. Also jetzt haben wir gehört, dass du jemand gesagt hast, das ist ein böser Mann gewesen. Das ist natürlich jetzt auch wieder so ein furchtbar gefährlicher Ausdruck, auch ein wertenden und ein verletzenden eigentlich auch. Aber in dem Moment meint sie ja damit wahrscheinlich die Aggressivität. Das könnt ihr ja in eurem Heim noch, nehme ich an, auch, oder?
Ja, was da stattfindet, ist eine Machtumkehr. Ich meine, der Patient ist der, der Ausscheidungen abliefert. Ja. Der hat natürlich in dem Moment auch Macht, weil er entscheidet, was jetzt passiert. Und wir kennen das erstens mal in der Szene aus als Protest. Zum Beispiel als Protest ins Bett reinmachen. Aber, und der Mann hat auf irgendeine Art hat er eigentlich gesagt, ich habe Macht über Situationen, über dich. Ich kann dir jetzt sagen, was du zu tun hast. Komm, komm, geh putzen, ist genau die Aufforderung.
Also solche Demütigungen, können dir in eurem Alltag zuhauf, Frau Ernst?
Ich weiss nicht, ob ich jetzt das als Demütigung verstehe. Vielleicht laviert sich dahinter dem Bösen auch wieder eine gewisse Scham. Mhm. Vielleicht lieber aggressiv sein, als sich müssen schämen. Dann muss man sich weniger mit diesen Gefühlen auseinandersetzen. Also ich finde es noch schwierig zu beurteilen, wenn man die Situation nicht wirklich kennt.
Es könnte ja auch ein Wunsch sein nach Zuwendung. Und solange sie mich putzt, solange habe ich Zuwendung.
Also Sehnsucht nach geliebt zu werden.
Ja, vielleicht auch das. Ja. Mhm. Und vielleicht hat ihm die auch besonders gut gefallen.
Ja, kann auch sein. Oder? Das ist noch verrückt, oder? Also ich merke einfach jetzt, je länger die Sendung dauert und je länger wir darüber reden, wie heikel das so ist mit der Wortwahl. Oder? Jetzt das Wort Demütigung habe ich jetzt eigentlich gerade wieder zurücknehmen, als ich es gesagt habe. Es ist jetzt einfach rausgefallen. Das gehört auch zur Thematik, nehme ich an. Anne-Kette, haben wir noch weiter?
Ja, es ist noch ein Hedi Mosima Büttler, hat uns noch gemeldet, in gewissen Berufen muss man viel überwinden können. Dennoch steht dabei die Würde des Menschen im Vordergrund. Und vielen Dank für diese Sendung. Und zum Schluss noch von der Margot Hötschi von Oberdorf-Nidwalden. Sie hat ganz ein langes Mail geschrieben mit ganz, ganz Haufen so Situationen. Und ihre Erlebnis ist selber auch in diesem Beruf. Aber das Fazit von ihr: als Pflegende muss man die Herausforderungen, den Ekel, den man spürt, überwinden und nicht den Patienten zu übertragen oder ihn in seiner Scham zu verletzen. Da haben wir wieder das gleiche Thema.
Corinna Maron, darf ich euch noch fragen, denkt ihr in eurem Beruf, bekommt ihr die Anerkennung auch von den Angehörigen, von den Patientinnen und Patienten, wo ihnen allen bewusst ist, dass ihr da Grosses leistet? Wird das geschätzt?
Also so aus meiner Erfahrung sehr wohl. Ich denke, es ist ein helfender Beruf. Helfen ist auch etwas Schönes. Gehört natürlich auch ein gewisses Fachwissen, eine gewisse Professionalität dazu. Und ich selber, ich denke, man darf ja einen Beruf nicht abhängig machen von der Anerkennung von außen. Ich glaube, wichtig ist auch die innere Befriedigung und das haben wir auf alle Fälle.
Ich gehe mal davon aus, dass ein paar Leute, die jetzt hier zugelassen haben, unseren Diskussionen, unseren Gesprächen, sie haben selber betroffen. Sie sind selber betroffen, weil sie Angehörige haben, wo sie pflegen oder wo sie sich schon manchmal überlegt haben, wie es echt einisch ist, wenn die Angehörigen nicht mehr selbstständig sein können. Was könnt ihr hier für Empfehlungen geben an Leute, die Angehörige haben, die pflegebedürftig sind und pflegebedürftig werden, Susanne Ernst? Jetzt gerade auch im Zusammenhang mit Intimpflege, im Zusammenhang mit all den Momenten, wo man eben Ekel empfindet.
Ich denke, es ist sehr wichtig, wach zu sein und die eigenen Grenzen wirklich wahrzunehmen und ernst zu nehmen. Und bei Themen, wo man merkt, nein, da kann ich nicht, dann wirklich auch professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Also ich will jetzt da nicht Werbung für die Spitex machen, aber es ist nun mal so, wir haben mehr Distanz und wir haben sehr viel Erfahrung und wir können sicher in gewissen Situationen anders damit umgehen. Und das kann hilfreich sein für Angehörige.
Also, da sind wahrscheinlich alle Anwesenden einverstanden. Also auch Schwäche zulassen, oder? Und zu schwach ist auch.
Das ist dann eben auch wieder die Stärke.
Da gibt es eigentlich jetzt nichts mehr zu sagen. Also das ist jetzt wirklich, glaube ich, das richtige Schlusswort gewesen, Corinna Maron. Vielen herzlichen Dank. Susanne Ernst und Michael Schmieder, vielen Dank, dass wir hier über das Thema haben geredet, wo nicht immer einfach ist, darüber zu reden, weil es eben eine Art des Tabuthema ist. Informationen gibt es übrigens auch noch bei uns im Internet, wer sich noch vertäuft mit dieser Thematik will, auseinandersetzen. Wir haben noch einen Buchtipp, gibt es auf drs1.ch unter Treffpunkt.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.